Nothilfe in Syrien, Aufbauhilfe in Haiti, Berufsbildung in Kambodscha. Die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, ist auf der halben Welt präsent. Ganz besonders will sich die Schweiz zudem im UNO-Jahr zum Wasser engagieren oder sich weiter für die Millenniumsentwicklungsziele einsetzen. Wie setzt die DEZA die Prioritäten für 2013? Wie wird beispielsweise in Haiti geholfen? Und was tun, wenn der Bürgerkrieg in Syrien noch lange weitergeht? Martin Dahinden, seit 5 Jahren DEZA-Direktor, beantwortet die Fragen von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Haiti, Martin Dahinden ist aus den Schlagzeilen ein bisschen verschwunden, aber für die DEZA ist ein neues Schwerpunktland. Man schaut dort zum Beispiel für sauberes Trinkwasser. Einfach gefragt, wie macht man das?
Es stimmt, was Sie sagen. Haiti ist nicht mehr in den Schlagzeilen. Und sehr viele Länder, wo wir sind, sind es auch nicht. Und trotzdem gibt es dort grosse Not und viel Armut. Wir sind vor 3 Jahren im Zusammenhang mit dem riesigen Erdbeben, wo 250.000 Opfer gefordert haben, nach Haiti gegangen und haben nachher gesehen, in den ersten Monaten, wenn man da aufhören würde, nach der humanitären Opferaktion, wären die Leute sich selber überlassen.
Also dort hat man die Nothilfe gemacht, oder?
Dann hat man Nothilfe gemacht.
Das hat man jetzt ausgeweitet, hat man gesagt, wir müssen ein Programm machen, wir müssen Haiti nachhaltig helfen. Dazu gehört eben das Trinkwasser. Ich stelle die Frage nochmal ganz konkret, bei dem Trinkwasser, wie hat man das jetzt gemacht?
Man ist angegangen, oder? Und man hat mit den Leuten selber angefangen, ein Verteilsystem aufzubauen. Man ist dran, lokale Partner zu stärken, damit ein paar 10'000 Leute jetzt Zugang zu Trinkwasser haben.
Wasserqualität hat es heute Morgen auch geheißen. Es ist ganz wichtig, dass man die eben beobachtet, weil es besteht immer Gefahr auf Haiti, auch von Seuchen, Cholera insbesondere.
Genau.
Die Wasserqualität, ist das schwierig dort zu kontrollieren? Stelle ich mir noch vor, weil die Bevölkerung das möglicherweise ja gar nicht so kennt.
Das ist schwierig. Und da geht's eben auch darum, dann nicht einfach einen Experten anzuschicken, der über beschränkte Zeit da bleibt und etwas in Ordnung bringt, sondern eben Leute auszubilden und zu helfen, Kapazitäten aufzubauen. Und man darf nicht vergessen, wir haben es in Haiti mit einem Land zu tun, wo die staatlichen Strukturen praktisch nicht existieren. Das heisst, wir müssen von unten probieren, etwas aufzubauen auf Gemeindeebene.
Martin, da hinten sind ja selber dort gewesen, direkt nach dem Erdbeben in Haiti. Sie sagen jetzt, es ist schwierig, es ist alles kaputt gewesen. Kann man denn jetzt 3 Jahre später überhaupt schon von einem Erfolg reden oder sieht man erste Anzeichen oder wie würden Sie das beurteilen?
Man sieht erste Anzeichen, wo wir vor 3 Jahren uns überlegt haben, ob wir ein längerfristiges Engagement übernehmen wollen, haben wir uns die Frage gestellt und wir haben gewusst, dass wir in dem Land, oder wo so wenig existiert und inzwischen wieder Seuchen ausgebrochen sind, Erdbebenereignisse stattgefunden haben, den Erfolg nicht garantiert haben. Aber wenn wir jetzt runtergehen auf Haiti und schauen, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben, können wir doch stolz sein und können sagen, wir haben im Leben von sehr vielen Leuten etwas verändert. Schwierig wird es aber bleiben, auch in Zukunft.
Eben, man hat das Wasser für ein paar 10'000 Leute dort können verbessern. Man hat, habe ich gelesen, 350 Maurer ausgebildet. Da habe ich gedacht, das ist sehr klassisch. Schweizer Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, man hilft den Leuten bei der Berufsausbildung.
Das ist so. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir in der Entwicklungszusammenarbeit auf unseren schweizerischen Stärken aufbauen. Und Berufslehre ist eine von diesen Stärken. Das ist nicht nur in Haiti der Fall, sondern auch vielen anderen Orten. Auch Wasser ist so etwas. Und da gibt es eine ganze Reihe von anderen Tätigkeitsgebieten. Und ich glaube, es ist richtig, man muss wie eine Unternehmung sich überlegen, wo sind unsere komparativen Vorteile und dann das in den Entwicklungsprozess hineinbringen.
Und da landet man immer wieder bei der Lehre, Berufslehre, dass man die besonders gut weiss, wie man das Wissen vermittelt.
Das ist so. Wir werden bewundert, weltweit und auch im europäischen Kontext, dass wir gute Berufsleute haben. Berufsleute sind in fast allen Entwicklungsländern ein Mangelware. Es gibt sehr viele Leute, die Hochschulausbildung haben. Aber wenn man einen Elektriker, einen Schlosser und andere Berufsbilder braucht, ist es ein grosser Mangel. Und das hilft den Ländern in der Entwicklung. Und Berufslehre hat auch den Vorteil, dass Leute, die eine Berufslehre gemacht haben, sehr ring den Einstieg findet, eine eigene Firma zu gründen und dann zusätzliche Leute wieder anzustellen. Und so hat man auch einen Multiplikatoreffekt.
Das heisst, man kann damit auch effektiv, ich meine, Haiti stellt sich ja die Frage zum Beispiel, baut man den Leuten einfach Häuser her, investiert man dort rein oder investiert man eben zum Beispiel in die Berufsbildung? Und da kommen Sie zum Schluss, Berufsbildung ist eigentlich nachhaltiger, weil sie den Leuten Arbeit dann auch verschafft.
Es ist nachhaltiger, es hängt auch damit zusammen, dass wir dort unser Know-how haben. Und selbst wenn wir jetzt Häuserprojekte hätten, wäre es falsch, einfach Häuser anzustellen. Sondern es wäre viel besser, wir würden das Know-how transferieren, dass nachher die Haitianer selber in der Lage sind, solche Häuser zu bauen. Weil dort wird sicher das nächste Erdbeben kommen, es wird der nächste Wirbelsturm kommen und sie werden dann wieder müssen etwas aufbauen. Wenn man einfach Material abgibt oder Infrastruktur neu mit anstellt, dann ist das viel weniger nachhaltig.
Das heisst, das ist so ein bisschen Entwicklungszusammenarbeit von vorgestern?
Nein.
Wenn man das so würde machen, meine ich?
Material würde, ja, auf jeden Fall. So auf jeden Fall. Ja. Also das wäre einfach etwas, wo man... Das ist so ein bisschen wie das chinesische Sprichwort, oder? Wenn man jemandem einen Fisch gibt, dann hat er einmal zu essen. Wenn man jemanden Fischen lehrt, dann hat er immer zu essen. Wenigstens einen Fisch.
Wir bleiben noch einen Moment in Haiti. Die Mauer hat man ausgebildet, man hat fürs Wasser geschaut, man hat auch für die Ernährungssituation geschaut. Man hat mit kleinen Bauern zusammengearbeitet. Was hat man dort gemacht?
Man hat den Bauern geholfen, produktiver zu arbeiten. Da gibt's einen sehr grossen Handlungsbedarf. Man hat ihnen Ausbildung gegeben, man hat ihnen auch den Zugang verschafft zu Saatgut, zu Absatzmärkten. Es ist also darum gegangen, an dieser ganzen Wertschöpfungskette zu arbeiten. Und das ist dann auch etwas, was Einkommen sichert, was den Leuten erlaubt, dort im Land, in Haiti selber eine Zukunft zu finden. Und nicht, wie das natürlich viele Haitianer machen, irgendwo dann probieren, ins Ausland zu gehen und ihres Leben dann dort fortzusetzen.
Also so Migration verhindern, genau, ist ein guter Nebeneffekt erzielt, wo man da...
Das hat sicher eine dämpfende Wirkung, oder, auf eine erzwungene Migration.
Neu habe ich gelesen, Haiti, man arbeitet auch mit Privaten zusammen. Öl für als Parfümbestandteil beispielsweise werde angebaut. 30'000 Kleinbauern sind in dem Programm von der Schweiz aus auch mit drin. Was macht man dort?
Dort geht es darum, dass Vetivergras, das ist ein Gras, das man braucht zur Herstellung von sehr vielen Parfums. Es wird in grossen Mengen gekauft. Es ist schwierig aber für die grossen Firmen, das in genügender Qualität zu finden. Die Bauern selber sind nicht in der Lage, das so zu produzieren, dass es dann der Qualitätsstandard vom Weltmarkt entspricht. Eine grosse Firma geht dann nicht arbeiten mit kleinen Bauern. Und da haben wir uns zusammen da mit der Firma Firmenich, die eine riesige Unternehmung ist, oder, im Bereich von Duftstoff, Parfüm, und haben jetzt vorläufig einmal für rund 10'000 Leute, oder, ein Einkommen geschaffen, oder, dass sie längerfristig dann in hoher Qualität können das Öl herstellen, das Gras, und das wird etwas sein, wo ihnen dann Stabilität im Einkommen bringt, wie sie es vorher nicht gehabt.
Wie ist denn das angekommen, die Zusammenarbeit mit privaten Firmen, die gewinnorientiert sind, nehme ich jetzt mal an. Das Parlament hat das wählen in der Schweiz, aber Entwicklungsorganisationen haben das sicher nicht nur gern gesehen. Gibt es da grosse Widerstände oder hat es da grosse Widerstand gegeben gegen die Zusammenarbeit mit Privaten?
Es gibt natürlich solche Diskussionen und nicht alle findet das gut, dass man mit international tätigen Unternehmen zusammenarbeitet. Das heisst auch für uns natürlich, dass wir ganz klar sagen und festlegen, was wir machen und was wir nicht machen. Wir haben einen Ansatz, wo wir schauen, gibt es da Synergiepotenzial, hat eine Unternehmung ein Wissen, das wir nicht haben oder das die Lokalbevölkerung nicht hat, das uns dann erlaubt, das Projekt zu machen. Das Ziel von allen unseren Vorhaben ist natürlich immer die Armutsbekämpfung, oder, dass Leute aus der Armut rauskommen, dass Leute ein Einkommen erzielen können. Und es ist nicht etwa die Förderung von privatwirtschaftlichen Investitionen oder Subventionierung von der Wirtschaft. Das ist nicht die Aufgabe von der Entwicklungszusammenarbeit.
Aber Berührungsängste mit diesen Privaten haben Sie jetzt, Martin, dahinten als Direktor von der DEZA nicht?
Nein, das habe ich überhaupt nicht. Oder wenn man genau weiss, was man will, dann hat man auch Berührungsängste nicht und redet mit den Leuten und sagt dann genau, oder, was unsere Haltung ist, was unsere Ziele sind. Und dort, wo es Möglichkeiten gibt, macht man etwas. Und dort, wo es halt nicht gibt, macht man es nicht.
Ich habe es vorher gesagt, Haiti ist ein Schwerpunktland von der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit geworden. Das heisst, man hat zusätzlich zu den 6 Millionen Nothilfe, die man schon geleistet hat, und zusätzlich auch zu den 66 Millionen, die Glückskette gesammelt hat, die da so ein bisschen Klammern eine Rolle spielen, zahlt der Bund jetzt 12 Millionen Franken pro Jahr für 3 Jahre lang. Schwerpunktland, sehr einsichtig, dass man das macht. Meine Frage, warum ist eigentlich Haiti nicht schon längstens ein Schwerpunktland gewesen?
Ich glaube, der Auslöser war schon das Erdbeben. Und da
aber ich meine, Haiti ist ja vorher schon sehr schlecht gegangen. Armenhaus ja. Der Welt ist schon vorher gewesen.
Es ist ja so, aber es gibt natürlich Dutzende von anderen Ländern, oder, wo man sich auch könnte fragen, oder, warum macht man dort nichts? Und wir können nicht überall dort hingehen, wo es einen Bedarf gibt, oder? Das würde uns überfordern, oder? Wir hätten dann so eine breite Streuung und würden die Unterstützung im Giesskannenprinzip leisten.
Eben, eigentlich hat man ja beschlossen, dass man die Schwerpunktländer reduziert. Haiti ist jetzt trotzdem neu dazugekommen. Das ist in dem Sinne eine Ausnahme.
Es ist ja so, oder? Wir sind aus Indien ausgestiegen mit der Entwicklungszusammenarbeit. Aus Pakistan sind wir ausgestiegen. Nordkorea sind wir ausgestiegen. Und dann gibt es natürlich Schwerpunktverschiebungen und Haiti hat jetzt da dazugehört.
Syrien ist im Moment im Bürgerkrieg, Flüchtlingssituation, auch dort Nothilfe wird geleistet. Das ist das nächste Schwerpunktland in dem Fall.
Das kann man nicht sagen. Nothilfe, also humanitäre Hilfe, leisten wir ohne Schwerpunktkonzept, den können wir von heute auf morgen sofort mit dem GOR oder mit anderen Instrumenten in Einsatz kommen. Wenn man dann nachher ein längerfristiges Programm machen will, dann braucht es eine gute Analyse und dann muss man sich überlegen, oder, was können wir da machen, sind da Bedingungen gegeben, dass wir mit der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit gute Ergebnisse erzielen können. Und der Entscheid ist noch nicht gefallen. Im Moment tun wir Organisationen unterstützen, wie das IKRK, die in Syrien tätig sind und leisten dann für Flüchtlinge rund um Syrien Hilfe.
Klar, das ist ja auch ein Entscheid vom Bundesrat, wenn so ein Land würde Schwerpunktland werden, aber auch dahinter, ich nehme an, Ihre Experten Syrien, die sind schon längstens an der Arbeit und schauen, was man da machen können, oder?
Nein, die sind nicht an der Arbeit, die haben die Hände so voll zu tun, mit der humanitären Krise rund um Syrien, wo schwierig ist, oder? Die Arbeitsbedingungen auch. Also, sie haben jetzt keine Zeit, sich zu überlegen, wie denn das könnte rauskommen. Es ist ein laufender Konflikt und es ist sehr schwierig zu sagen, was jetzt das Ergebnis von dieser Auseinandersetzung ist. Das man sieht im arabischen Frühling, niemand hat es gewusst, ein paar Wochen vorher. Und da wissen wir auch jetzt nicht, wie Syrien aussehen wird in 3-4 Monaten. Wir wissen einfach, dass jetzt auf keinen Fall eine Situation ist, wo man schon ernsthaft einen Entscheid treffen kann über die zukünftige Entwicklungszusammenarbeit.
Sie geben mir gerade das Stichwort der arabische Frühling, Mali, Globalisierung. Sie haben es zusammengefasst, dass sich die Schweiz verstärkt engagiere in fragilen Kontext. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Fragile Kontext sind Kontexte, wo der Staat zerfällt, wo grosse Unsicherheit ist, mit allen Folgen. Es investiert niemand mehr dort. Die Bevölkerung hat keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Schulen gehen nicht richtig. Und man hat festgestellt jetzt, dass genau in solchen Ländern keinerlei Fortschritt beim Rückgang von der Armut zu verzeichnen gewesen sind. Während sonst weltweit ein grosser Rückgang stattgefunden hat,
die letzten 10, 15 Jahre. Die Millenniumsziele von der UNO sind ja das gewesen, Bekämpfung der Armut. Also, man hat in vielen Ländern Fortschritt gemacht, grosse Fortschritte zum Teil sogar, aber eben genau in diesen fragilen Zuständen nicht.
Dort nicht. Und darum haben wir uns gesagt, auch wie viele andere Geberländer, es ist notwendig, dass wir eben dort unser Engagement verstärken, wo die Leute in extremer Not leben und wo es keine Alternativen gibt, wo keine privatwirtschaftliche Investition stattfindet. Und da haben wir, also der Bundesrat hat das beschlossen, das Parlament hat das unterstützt, das Engagement aufgesetzt. Und das hat jetzt angefangen, anfangs dieses Jahr, ein stärkeres Engagement in den fragilen Kontext.
In Länder gesagt, da gehört jetzt beispielsweise Haiti gehört dazu, Syrien ist Nothilfe, aber würde auch dazu gehören. Mali gehört auch dazu.
Mali gehört auch dazu. Es gehört natürlich Afghanistan dazu, der Nordwesten von Pakistan. Es gehört das Horn von Afrika dazu. Es gehören die grossen Seen dazu. Das sind solche Länder, oder, wo sehr, sehr schwierig sind, wo auch die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen von der DEZA schwierig sind, wo es Sicherheitsprobleme gibt. Und wo es natürlich auch Probleme gibt, dass dann gewisse Vorhaben nicht gelingen. Das Risiko ist grösser. Aber der Bundesrat und das Parlament sind sich dem bewusst gewesen und haben gesagt, trotzdem lohnt es sich, in dem Bereich das Engagement zu verstärken. Ich bin überzeugt davon, dass die Schweiz gute Voraussetzungen hat. Wir haben keine koloniale Vergangenheit. Wir führen keine Grossmachtpolitik, oder? Wir werden nicht schräg angeschaut. Ich habe das auf vielen Reisen selber beobachten können, beispielsweise in Afghanistan.
In diesen fragilen Ländern. Ich meine, macht man da schon etwas? Kann man da schon erste Resultate zeigen? Oder gibt es schon Resultate, wo der Martin da hinten sagt, das geht in die richtige Richtung?
Ja, wir haben natürlich, wo der Entscheid für die Verstärkung gekommen ist, genaue Evaluation gemacht. Was sind die Ergebnisse gewesen, oder? Und aufgrund von dem haben wir uns für das entschieden. Wenn wir das Gefühl gehabt hätten, die Chancen seien schlecht, dass wir etwas bewegen können, dann hätten wir sicher so etwas nicht vorgeschlagen.
Martin Dahinden, Sie sind fast 5 Jahre jetzt DEZA-Direktor. Der Kaktus, den Sie in Ihrem Büro haben, den ich davon gehört habe, gibt es den noch? Lebt der noch?
Dem geht's bestens. Den muss man immer oben wieder abschneiden, weil er fast an die Decke wächst.
Und ich müsste sein Büro oben ausbauen.
Genau, und ich tue den amigs nachziehen. Und manchmal, wenn ein Mitarbeiter geht, gebe ich immer so einen Kaktus auch mit, als Erinnerung an die Zeit in der DEZA. Der Kaktus ist eine Pflanze, die unter schwierigsten Bedingungen überleben kann, oder? Und das ist ein bisschen Symbol.
Von der DEZA? Weil sie unter schwierigsten Bedingungen muss Arbeit machen.
Genau, weil unsere Leute, wie wenige Leute sonst, Drohungen ausgesetzt sind, wie sie Sicherheitsrisiken haben, und der Kaktus symbolisiert das, und den sehe ich an von meinem Büro aus, oder? Und der erinnert mich dann daran, dass wir sehr viele Leute haben, die halt dann nicht den Komfort von der Schweiz haben und sich auf der Welt einsetzen, oder, für die Lebensbedingungen von anderen.
Sie haben in diesen 5 Jahren, oder zum Anfang eigentlich, muss man sagen, das Amt reorganisiert. Das hat am Anfang ziemlich viel Wirbel gegeben. Man hat gesagt, jetzt kommt da der Sanierer von aussen, der Martin da hinten. Das ist aber von der Politik auch so gefordert worden. Es ist eigentlich in der Zwischenzeit ruhig geworden ums DEZA. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt. Die Mitarbeiter scheinen offenbar zufrieden zu sein. Was ist aus Ihrer Sicht in diesen 5 Jahren besonders gut gelungen?
Also ich glaube, die Reorganisation, die Sie ansprechen, das war ein grosser Knall gewesen am Anfang. Und wir haben dort von Anfang an den Leuten gesagt, wo wir hinwollen, und sind nicht davon abgewichen. Und das haben mehr und mehr Leute haben das akzeptiert. Und ich bin selber am Schluss überrascht gewesen, wie stark dann die Reorganisation von den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern unterstützt worden sind. Wir haben auch klare Rahmenbedingungen gegeben. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir entlöhnen niemanden. Wir haben nicht die Angst wollen, verbreiten. Und das hat dann auch zu einer grösseren Änderungsbereitschaft sicher geführt. Und dann kommt dazu, dass die Leute, die in der DEZA arbeiten, eigentlich Spezialisten sind für Veränderungsprozesse. Das müssen sie
überall
machen.
Gut, das heisst aber nicht unbedingt, dass dann für Veränderungen besonders...
Aber der Geist ist wahrscheinlich dann doch offener, wenn man in einer beruflichen Situation ist, wo man dann plötzlich eines Tages an einem völlig anderen Ort unter schwierigen Bedingungen muss arbeiten. Das war wahrscheinlich vorteilhaft gewesen für die Reorganisation. Und das hat sicher auch damit zusammengehangen, dass das dann gut verlaufen ist.
Etwas, was in diesen 5 Jahren auch geändert hat, ist, wenn man überhaupt misst, Sie haben vorher von den Erfolgen in diesen fragilen Zuständen geredet, wenn man überhaupt misst, ob Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich ist. Man hat früher zum Beispiel zählt, wie viele Leute man ausbildet. Heute schaut man mehr, was machen die mit dieser Ausbildung?
So ist es. Also früher hat man gesagt, man hat das und das Zeit in der Alphabetisierung beispielsweise, dass 80 oder 90% von den Leuten in einem Entwicklungsland können lesen oder schreiben und hat dann ein Programm gemacht oder für die Alphabetisierung, also Jahrzehnte zurück. Und heute denkt man in Wirkungen, oder? Also es ist ein Kulturwandel, oder? Man sagt, was ist unsere Wirkung? Also die Wirkung ist nicht unbedingt Berufsausbildung, sondern dass jemand ein Einkommen hat, mit dem man dann seine Familie kann durchbringen kann, dass jemand dann vielleicht weitere Arbeitsplätze schafft und tut dann im Prinzip von dem Ziel, wo man sich am Anfang setzt, das ganze Programm herleiten, oder? Und dort weniger ein grosses Gewicht dann legen auf das, was dann spezifisch rauskommt. Also wie viele Schulzimmer, das man dazu braucht und so weiter.
Sondern mehr, was
am Schluss bewegt rauskommt. Werden soll, oder? Und das ist eigentlich, ich muss jetzt sagen, das ist etwas, wo ein Wandel ist in der ganzen Entwicklungszusammenarbeit und teilweise darüber raus. Also man sieht das oft dann auch, sagen wir, in westlichen Ländern, wenn man über Investitionen im öffentlichen Sektor redet, oder? Ist das ganz anders als vor 20 Jahren. Und da ist natürlich die Entwicklungszusammenarbeit auch Teil davon.
Aber es macht es eigentlich noch schwierig, oder? Früher hat man können zählen, so und so viele Leute oder Kinder haben wir alphabetisiert, können jetzt lesen und schreiben. Oder man hat können sagen, so und so viele Brünen haben wir gebohrt. Ist eigentlich früher viel einfacher
gewesen. Es ist früher viel einfacher gewesen, oder? Man hat ganz klar können sagen, das und das kommt dann am Schluss raus. Man hat es einfacher können planen. Aber unser Ziel ist ja nicht, dass wir einfach irgendein Planungsergebnis erzielen, sondern unser Ziel ist wirklich, den Entwicklungsprozess zu fördern, zu schauen, dass eine Eigendynamik entsteht, die uns ja dann letztlich auch wieder erlaubt, sich zurückzuziehen aus einem Land. Und das passiert auch von Zeit zu Zeit. Peru, habe ich ja vorhin nicht erwähnt, ist so ein Land gewesen, wo wir lang tätig sind und gesagt haben, jetzt ist es Mitteleinkommenland, oder? Jetzt zieht sich die EZA da zurück und konzentriert sich auf ärmere und auf schwierigere Länder.
Wenn die Entwicklungszusammenarbeit früher noch die Wirkung gar nicht so drauf geschaut hat, ist das jetzt aber das, was Sie sagen, die jetzt eigentlich auch eine Kritik an 50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit? Man hat früher gar nicht richtige Zusammenarbeit gemacht, wenn ich es ein bisschen pointiert sage.
So ist es nicht, oder? Also, wenn man die Leute lesen und schreiben lernt, oder?
Ist das schon etwas Gutes?
Ist das etwas Gutes? Und das ist etwas, wo natürlich ihnen Möglichkeiten vergrößert. Aber wir haben eine Entwicklung durchgemacht, oder? Man hat ein genaues Instrumentarium, man hat vertiefte Kenntnis. Und das wenden wir jetzt an. Es ist alles ein Prozess. Und schrittweise kommt man dann zu deren Erkenntnis.
Also, Kritik an dem, was früher gelaufen ist, würden Sie damit nicht wollen. Man könnte sagen, ja, die haben gar nicht geschaut, was sie machen.
Es wäre unfair, oder? Man muss ja immer, was gemacht worden ist, im Rahmen von der Kenntnis, die man damals hat, gesehen, oder? Und wir werden auch eines Tages in 20, 30 Jahren haben sie dann vielleicht einen Studiogast, oder?
Wo ja, das sie bin dann vielleicht nicht mehr ich.
Ja, wo sie dann vielleicht auch fragen und sagen sie, ja, der dahinten hat mir das und das gesagt. Und er wird dann wahrscheinlich auch sagen, nein, jetzt haben wir da die und die Ansätze und das hat sich so und so geändert in der Welt und darum schaffen wir jetzt so. Wir müssen die heutigen Probleme, oder, mit den heutigen Instrumenten lösen und das machen wir.
Herr Dreinden, Sie sind jetzt 5 Jahre Direktor von der EZA. Sie sind so lange offenbar dort wie sonst noch gar nie, habe ich gelesen. Das ist ein bisschen der Jobhopper, also von einem Job zum anderen gewesen. Ist das jetzt eine Alterserscheinung, dass Sie sozusagen am längsten in diesem Amt jetzt schon sind?
Nein.
Oder also, ist es so spannend?
Es ist ein enorm spannendes Land. Es gibt einen enorm spannenden Job, oder? Und ich habe natürlich da eine Breite, oder man hat praktisch mit allen Elementen der Außenpolitik zu tun, oder? Und die 5 Jahre sind auch wie im Flug umgegangen und ich habe immer noch das Gefühl, ich sehe am Anfang von meiner Lernkurve.
2013 haben Sie eben Prioritäten vom DEZA heute Morgen eigentlich bekannt. Ihre persönlich, was wollen Sie erreichen im DEZA, nicht privat, beruflich? 2013, was wollen Sie erreichen?
Also etwas, was uns bevorsteht, ist das Länderexamen von der OECD. Oder
wo da können die Leute prüfen, ob die Entwicklungshilfe richtig gemacht wird.
Einerseits die Entwicklungshilfe, aber dann die ganze Entwicklungspolitik. Es werden uns auch Fragen gestellt, ist Finanzmarktpolitik, die Landwirtschaftspolitik, die Positionen in den WTO-Verhandlungen, sind die förderlich für die Entwicklungsländer. Und das ist eine grosse Übung. Das ist eigentlich die einzige vertiefte, seriöse Prüfung, oder, wo man unter die Lupe genommen wird. Auch das Länderprogramm selbstverständlich. Und da hoffe ich natürlich, dass wir gut abschneiden. Wobei wir werden auch Probleme und alles auf den Tisch legen. Das ist ein offener Austausch. Und ich habe das schon mal durchgemacht, 2009. Und dort sind dann ganz wichtige und interessante Impulse gekommen, wo wir können aufnehmen oder bei der Weiterentwicklung von unseren Tätigkeiten.
Zum Schluss nochmal Haiti, Sie sind schon mal da gewesen. Ist da jetzt noch geplant, dass Sie nochmal gehen?
Ja, vielleicht schon irgendwann, aber unmittelbar steht jetzt Haiti nicht auf dem Reiseprogramm.
Martin Deinden, danke fürs Gespräch.
Besten Dank.